Und ich habe jetzt auch im Belvedere für Medell bei einer Veranstaltung gesungen. Und da habe ich den Max kennengelernt. Und da wäre es mir auch nicht aufgefallen. Es ist unglaublich toll. Man merkt es im Sprechen, finde ich nicht. Man merkt es nicht, wenn man mit den Leuten sich unterhält, dass die irgendwie Hörschwierigkeiten haben. Überhaupt nicht. Das ist unfassbar normal.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo, wir sind wieder da bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf YouTube. Da haben wir sogar Untertitel eingeblendet für alle, die das brauchen und gerne haben. Wir haben schon einige Gäste hier im Studio begrüßen dürfen, also Cochlea-Implantat, Nutzer, Nutzerinnen, Ärzte, Ärztinnen, Eltern und auch viele Prominente. Und heute begrüßen wir wieder eine sehr nette, so ein Tausendsasser möchte ich fast sagen, eine sehr vielseitige junge Künstlerin und Shootingstar an der Volksoper bei uns in Wien, Sopranistin Juliette Khalil. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Ein sehr schöner, melodischer Name, Juliette Khalil. Ist das ein Künstlername oder
Nein.
Ist das dein richtiger
Name? Nein, es ist mein echter Name.
Woher es kommt sie ursprünglich, Khalil?
Libanesischen Ursprungs. Mhm. Und meine Mama hat das Buch in der Schwangerschaft gelesen, Romeo und Juliette. Ah. Und irgendwie dachte sie sich, schöne Geschichte, alle sterben, ich nenne meine Tochter Juliette.
Guter Humor, deine Mama, über die können wir dann später noch plaudern. Du bist, ich habe schon gesagt, Sopranistin an der Volksoper in Wien, derzeit auch im Einsatz. Gestern Abend großer Auftritt, Sound of Music.
Gestern hatte ich mein Debüt als Maria Rainer in Sound of Music.
Und ich habe gehört, es war sensationell.
Ja, das war schön, es war wirklich, das sind so Meilensteine, die man gerne erreicht.
Und schon eine tolle, tolle Rolle. Was bedeutet Hören für dich? Du stehst ja täglich auf der Bühne, du singst sehr viel, verschiedene Genres, über das wollen wir auch dann noch sprechen. Was bedeutet Hören für dich?
Für mich ist das lebensessentiell. Das ist, ich würde einfach meinen Beruf nicht ausüben können, ohne diesen Sinn. Mhm. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie das wäre, nicht zu hören. Für mich ist Musik eine Therapie, die ich irgendwie, wenn es einem schlecht geht, dann hört man gern Musik und das baut einen auf und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, mein Job besteht auch ein bisschen darin, dass man Leute ein bisschen aus dem Alltag rauszieht und sie in eine andere Welt hineinschlendern lässt und das ist für mich lebensessentiell.
Und das ist auch wichtig in Zeiten wie diesen,
absolut,
wo jeder seinen Rucksack trägt, da braucht man auch mal 2 Stunden oder 2,5 Stunden, wo man rauskommt.
Ablenkung.
Ablenkung. Mhm. Mhm. Du bist ja eine sehr quirlige, eine sehr so ein Sonnenscheinchen, ja. Das trägst du auch auf die Bühne mit, oder?
Ja. Ich meine, es geht nicht immer. Manchmal spielt man Rollen, die ein tragisches Schicksal erlitten haben. Da kann man dann nicht unbedingt die Farbe immer zeigen, aber es ist immer ein Teil Juliette auf der Bühne in jeder Rolle. Das versuche ich auch, dann ist es, glaube ich, authentisch.
Mhm. Gestern zum Beispiel Sound of Music, wie hast du die Rolle da angelegt? Was hast du da von Juliette dabei?
Also die Maria Rainer ist ja sowieso eine sehr quirlige, aufgeweckte Person. Die ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem Wesen Juliette. Deswegen ist es da nicht so schwer gewesen. Und ich gehe und bin wahnsinnig gerne mit Kindern zusammen. Ich gehe gut mit denen um, glaube ich. Und sie war Hauslehrerin von 7 Kindern. Das ist echt nicht ohne, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das kann super lustig sein, aber auch super hart. aber es hat mir so viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten und ich musste gar nicht viel nachdenken, wie ich das jetzt anlege. Das kam automatisch.
Mhm. Für dich war ziemlich früh klar, ich gehe auf die Bühne, ich möchte Sängerin werden. Wie kam es dazu?
Also es gibt ein Foto von mir, wo ich mich als Cowboy verkleide, als Kind. Da war ich ungefähr 3 und auf der Toilette sitze und falschrum die Zeitung lese. Und da dachte ich mir, wenn ich sogar fürs aufs Klo gehen mich verkleiden muss, dann muss ich irgendwas mit dem Beruf machen. Es muss irgendwie sein. ich habe einfach wahnsinnig gern immer auch gesungen. Also das war, ich habe an der Staatsoper im Kinderchor gesungen, mhm, und das war so mein erstes Mal auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, das und nichts anderes.
Mhm. Du bist infiziert worden.
Da wurde ich infiziert, mhm, ja.
Das Wunder ist ja, dass teilweise oder auch vollständig ertaubte Menschen im Chor singen können. Medell hat ja letztes Jahr im Juni einen Chor-Workshop ins Leben gerufen, da war zum ersten Mal, wo eben Nutzerinnen von Cochlea-Implantaten gemeinsam erfolgreich musiziert haben. Und du weißt das ja, weil du warst im Chor tätig. Das ist ja gar nicht so leicht, oder?
Nein, man muss Stimme halten können, den Ton halten. Man muss wissen, wie ich muss da an manchen Stellen muss ich leiser sein, mhm, an manchen Stellen muss ich lauter sein. Und das Chorsingen ist ja komplett anders als jetzt solistisch singen. Man, mhm, muss als Gemeinsames agieren. Mhm. Und da muss man natürlich auch Rücksicht nehmen auf seine anderen Chorkollegen. Mhm. Und als Solist kann man alleine interpretieren. Als Chor ist man eine Einheit. Mhm. Und ja.
Das heißt, sich auch zurücknehmen.
Richtig, mhm, richtig. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man seine Mitkollegen hören kann. Mhm. Also,
deswegen ganz beachtlich, also als ich das absolut gehört habe, Chor-Workshop mit Nutzerin von Cochlea-Implantaten, dass das funktioniert, dass die absolut dann auch aufgetreten sind und gemeinsam musiziert haben.
Ja.
Und das ist wirklich Arbeit im Chor singen. Ja. Ja?
Also, aber da merkt man, glaube ich, wie gut das dann funktioniert. Mhm. Dass es so gut funktioniert, dass man dann sozusagen auch im Chor singen, mhm, kann.
Jetzt sind wir schon beim Thema. Ja. Kennst du jemanden, der Cochlea-Implantate trägt oder, ja, Hörsysteme hat?
Ja. Ein Kollege von mir hat ein Implantat und ich, mhm, habe das nie gemerkt.
Der im auch Spiel auf der Bühne steht?
Ja, ja. Mhm. Und mir ist das nie aufgefallen. Und ich glaube, wenn er längere Haare hätte, mhm, dann hätte ich das auch nicht gesehen. Aber irgendwann, mhm, habe ich es gesehen und mir gedacht, ach krass, das merkt man nicht. Und ich habe jetzt auch im Belvedere, mhm, für Medell bei einer Veranstaltung gesungen. Und da habe ich den Max kennengelernt und da wäre es mir auch nicht aufgefallen. Es ist unglaublich toll. Man merkt es im Sprechen, finde ich, nicht. Man merkt es nicht, wenn man mit den Leuten sich unterhält, ja, dass die irgendwie Hörschwierigkeiten haben. Überhaupt nicht. Das ist unfassbar normal. Mhm. Das ist schön. Das,
also du sitzt dem toll gegenüber?
Absolut. Und wir unterhalten uns und mir wäre es nicht aufgefallen. Mhm. Gar nicht.
Also du meinst da Sprachverzögerungen oder irgendetwas, nein, dass du sagst? Also
nein, und das, obwohl ich in dem Beruf bin, wo ich eigentlich geschult auch drauf bin, viel zuzuhören und das ist, gar nicht.
Aber bei deinem Kollegen jetzt, der auf der Bühne steht, der auch singen muss,
ja,
ne, du merkst gar nichts.
Nichts.
Unglaublich.
Ja.
Also das ist wirklich ein Wunder,
ja,
dass man das so in den Griff bekommt. Also wenn man diese Schwachstelle entdeckt am Körper, dass man was macht und, ja, dass man auch wirklich auf die Bühne zurückkommt, weil der musste das ja auch alles wieder erneut lernen. Ne?
Absolut.
Wie lange ist es bei ihm her, weißt du das?
Hast
du ihn darauf angesprochen
nicht
eigentlich?
Noch nie, nein.
Nein?
Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil ich nicht weiß, ob. Aber ich glaube, das müsste ich mal machen. Ich müsste mal fragen, wie das bei ihm ist. Mhm. Ich finde es wahnsinnig spannend. Es ist kein Unterschied zu den anderen Kollegen, die keins haben.
Jetzt stehst du jeden Tag auf der Bühne. Mhm. Laut, es ist laut.
Ja. Ja.
Was machst du dagegen? Was ist dein Ausgleich?
Ich habe ja das Glück, dass ich auf der Bühne stehe und nicht im Orchester graben.
Mhm. Ist das ein großer Unterschied?
Ja, absolut.
Vom Lärm her?
Ich habe das erst letztens gehabt. Ich habe diese Uhr, die dann das Dezibel, mhm, misst.
Habt ihr das?
Ich habe das jetzt privat gehabt, okay, oben gehabt, bei einer Probe.
Weil es dich interessiert hat, wie laut?
Ja, die läuft einfach mit und, mhm, misst ungefähr, wie laut es in der Umgebung ist.
Okay.
Und ab einer gewissen Dezibelstärke, sagt man das so,
ja,
Dezibelstärke,
mhm, ja,
fängt die an zu vibrieren und sagt dir, das ist jetzt zu laut. Und ich bin auf der Bühne gestanden und wir hatten Orchesterprobe und plötzlich summt sie. Und ich so, schau so drauf und ich so, ach so. Und es steht drauf, 10 Minuten darf man dieser Lautstärke ausgesetzt sein.
Okay.
Und das fand ich spannend, weil es wäre mir nie aufgefallen. Ich bin da immer 3 Stunden, es geht eine Orchesterprobe. Und dann stelle ich mir vor, wenn das auf der Bühne schon so laut ist, wie laut ist es beim Orchestergraben?
Mhm.
Da habe ich mit einem Dirigenten mal gesprochen,
ja,
und der hat gesagt, ja, ich habe tatsächlich immer wieder Ohrenprobleme und Ohrenschmerzen, weil das doch sehr laut ist da unten.
Mhm.
Und manche geben sich dann Oropax rein, mhm, aber es beeinträchtigt ja auch irgendwie das Hören. Das, mhm, dumpft das ja ein.
Ja.
Und das ist deren Beruf, dass sie das Orchester leiten müssen und das alles gut hören müssen. Also ist nicht ohne.
Also wenn ich Kopfhörer auf habe, ich brauche es ganz laut, ja?
Ja.
Wenn ich Sendungen moderiere, da fühle ich mich, als wäre ich dabei. Ja? Nein, ich weiß, kann es nicht anders beschreiben. Es ist so, man muss dabei sein und man muss es irgendwie spüren, die Musik.
Ja. Ja?
Ich stelle mir vor, wenn du der Dirigent bist und hast Oropacks drin,
ja,
dass das ein bisschen sehr entfernt alles klingt.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob man da so mitten im Geschehen ist. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied. Was hast du gemacht nach 10 Minuten? Bist du rausgegangen oder bist du trotzdem
geblieben? Ich bin geblieben. Ich bin es gewöhnt. Mhm. Ich hätte es jetzt, wenn die Uhr da nicht vibriert hätte, hätte ich gar nicht gemerkt, dass das so laut ist. Mhm. Aber das ist schon, das kann schon ordentlich laut sein. Mhm. Wenn man die Bläser hat oder so.
Ist das eine App?
Das läuft über die Apple Watch. Mhm. Das ist irgendwie eine App auf der Apple Watch drauf.
Müssen wir mal schauen.
Es ist ganz, ja.
Die eigene Umgebung ein bisschen abchecken,
wie laut es eigentlich
ist. Das ist alles so selbstverständlich.
Absolut.
Ne?
Oder auch wenn man zum Beispiel auf der Autobahn fährt. Das ist, glaube ich, wenn man die Fenster offen hat.
Im Sommer.
Im Sommer, wenn man im Cabrio fährt oder so, dann ist das schon ordentlich laut. Das ist uns gar nicht bewusst.
Oder in der Stadt an einer stark frequentierten Kreuzung wohnst oder so. Dann was machst du als Ausgleich, um deine Ohren ein bisschen zu entschleunigen, es ruhiger anzugehen? Was machst du da?
Ich tue ab und zu 10 Minuten mir Ruhe nehmen und meditieren. Also ganz still ist es dann um mich herum.
Ohne Musik?
Ohne Musik. Das ist, finde ich, schön für 10 Minuten. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre in einem Raum, wo es 2 Stunden kein Geräusch gäbe, fände ich es gruselig.
Gruselig?
Ja.
Aber vielleicht auch angenehm.
Na, es wäre mir zu leer. Mhm. Ich brauche das ein bisschen. Ich finde, das gehört zum Leben dazu. Mhm. Das mal ab und zu, man hört dann irgendwie einen Vogel, der zwitschert. Wenn das 2 Stunden durchgeht, ist vielleicht nervig, aber so ab und zu. Mhm. Oder Musik ständig. Mhm. Das ist nervig, aber ab und an ist es schön. Ich könnte es mir jetzt nicht, sowohl das eine als auch das andere. Zu viel und zu wenig. Es muss ein Ausgleich sein.
Ein Ausgleich sein, ja. Gehst du zum HNO-Arzt hin und wieder? Lass du das checken? Seid ihr da?
Das nicht. Ich gehe zum HNO-Arzt, wenn ich dann irgendwie merke, es ist ein Problem da. Mhm. Jetzt rein zum Abchecken habe ich das eigentlich nie gemacht. Mhm. Aber wenn man irgendwie merkt, ich habe Ohrenweh, irgendwie fühlt sich meine Stimme nicht so gut an, dann geht man hin. Mhm.
Du hast ja das Konservatorium auch absolviert. Mhm. Spielst du eigentlich ein Instrument? Das habe ich nämlich nirgends entdeckt. Ja? Ich habe nichts gefunden zum Thema Instrument.
Ja.
Spielst du eines?
Also, mein erstes Instrument war die Blockflöte.
Klassiker.
Ganz der Klassiker. Ob ich gut darin war, kann ich nicht sagen. Ich war 8. Ich glaube, ich war das 0815-Kind, was mit Blockflöte angefangen hat und irgendwie reingepustet hat. Mhm. Danach habe ich die Altflöte gehabt, diese große. Mhm. Das war nichts für mich, weil ich so kleine Hände habe. Mhm. Das ist wirklich eine Blockade. Kann man nämlich nicht alles gut greifen. Dann habe ich irgendwann Klavier gelernt und habe es aber dann nicht so lang gespielt. Ich glaube, 1,5 Jahre habe ich Klavierunterricht gehabt und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich es wieder im Studium gehabt, ein bisschen. Mhm. Ich bin jetzt nicht so, ich könnte mich jetzt nicht selbst begleiten, ich kann aber Noten lesen und das mir selber dann vorspielen, aber begleitet nicht.
Aber du warst trotzdem ein bisschen der Star in der Familie mit Blockflöte und so weiter. Deine Eltern
kommen
ja gar nicht aus der Richtung. Das ist das Interessante, du kommst gar nicht aus einer Künstlerfamilie.
Nein.
Sehr bodenständige Berufe, die deine Eltern haben. Der Vater ist Bauingenieur und die Mutter Coach für Migranten im Magistrat bei uns in Wien.
Ja.
Und die Schwester studiert Jus.
Ja.
Am Juridikum, also wirklich eine komplett andere Richtung.
Ja, das stimmt. Mein Papa hat aber eine schöne Stimme. Der hat so eine schöne Naturstimme. Mhm. Meine Mama, oh Gott, sie wird so böse sein, wenn ich das sage. Ich finde nicht, dass sie jetzt sehr, sehr schön singt, aber sie sagt dann immer vor den Gästen, ja, die Stimme hat sie von mir. Das ist mir dann immer peinlich gewesen als Teenager.
Wieso, hast du müssen was darbieten?
Ja, immer.
Okay.
Immer, wenn Gäste gekommen sind. Ach, Juliette, sing doch mal ein Lied. Am Anfang hat es mir Spaß gemacht und dann in der Pubertät war es nervig.
Ja, ist ein bisschen peinlich
normal,
wahrscheinlich
ja,
dann auch.
Ja,
klar. Du bist, wie gesagt, so eine Frohnatur. Ich glaube, mittlerweile haben Sie das auch mitbekommen. Der Austausch mit dem Publikum ist dir auch sehr wichtig.
Ja.
Man muss das Publikum auch spüren, oder?
Ja.
Um darauf zu reagieren.
Ja.
Erklär mal, wie das so ist auf der Bühne.
Ich glaube, umso mehr man Ehrlichkeit auf der Bühne mitbringt und auch überträgt, umso mehr spürt es das Publikum und gibt auch Ehrlichkeit zurück. Fand das ganz arg während der Corona-Zeit, wo wir teilweise TV-Aufnahmen gemacht haben von Konzerten und das ohne Publikum. Da sind wir auf die Bühne gegangen, haben gesungen, da war die Kamera, aber das Publikum war leer, da war niemand
Das
drinnen.
finde ich gruselig.
Das war wirklich gruselig. Das war gruselig. Das Publikum saß dann zu Hause und hat sich das am Fernseher angeschaut. Und da hat man gemerkt, wie unglaublich abhängig man auch vom Publikum ist. Ganz schlimm war es, wenn man dann versucht hat, etwas Lustiges darzustellen. Und dann lacht niemand. Das ist wie der schlechteste Witz auf Gottes Erden. Das ist ganz traurig. Das ist wie in den Cartoons, wenn jemand einen Witz erzählt und man hört nur.
Stimmt eigentlich, ja. Wo singst du gern? Wie groß muss dieser Saal sein? Ich meine, Volksoper ist schon recht groß. Von der Akustik her auch wichtig.
Ja, Akustik ist wichtig, das stimmt. Aber wo singe ich gern, ist eigentlich überall, wo man Menschen hat, ein dankbares Publikum hat, weil ich habe auch an kleineren Bühnen gesungen und es war genauso berührend, war genauso
Also die
schön.
Größe ist egal,
Ich
sagst du?
finde, die Größe macht es nicht aus. Ich finde, es macht aus, wie sehr das Publikum mitgeht. Und das ist egal, ob man jetzt auf einer Riesenbühne singt oder auf einer kleineren, intimen Bühne. Ich finde, das hat auch was. Das Publikum ist ganz nah und du siehst sie und das hat auch einen ganz eigenen Flair und ist was ganz Besonderes.
Wenn du auf der Bühne stehst, schaust du dir die ersten Reihen an, die Gesichter in den ersten Reihen, oder ist das so eine schwarze Wand oder siehst eh nichts, weil der Spot dich blendet? Wie ist das? Kriegst du
Gestern
die
zum
Gesichter
Beispiel.
mit?
Ja, also am Ende beim Applaus kriegt man die Gesichter mit. Während dem Stück bin ich in der Rolle und da schaue ich eigentlich nicht ins Publikum rein. Es gibt aber auch Stücke, wo ich zum Beispiel, wenn ich den Frosch gespielt habe, da in der Fledermaus, das ist ein bisschen wie ein Kabarett. Da kommst du auf die Bühne und agierst aktiv mit dem Publikum. Und das ist dann anders. Da schaue ich sie beinhart an und spreche sie auch manchmal an. Aber wenn das dann etwas ist, was in dem Stück abgekapselt ist, wo man die vierte Wand nicht brechen darf, da bin ich aktiv in der Rolle und erst zum Applaus. Da schaue ich sie an.
Also du spürst das Ganze, aber du hörst sie, ne? Also
Ja.
du bist zwar in deiner Welt,
Ja, man spürt's.
ja, man spürt es, und das ist auch wichtig und trägt dich durch die 2 Stunden
Absolut.
durch.
Ja. Absolut. Ich fühle, wenn es eine traurige Szene ist und das Publikum ist berührt, dann könnte man eine Stecknadel fallen hören. Es ist dann still. Und genauso spüre ich, wenn das Publikum lacht oder agiert bei einer lustigen Szene. Also das merkt man total.
Ist schon mal was passiert auf der Bühne, das dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat?
Ja.
In
Das war, ich
welchem
weiß
Stück?
nicht, Tschadas Fürstin war das. Und da habe ich die Stasi gespielt. Und die ist verlobt mit dem Edwin. Und der Edwin steht aber auf eine andere, auf die Silva. Und die Stasi sagt die ganze Zeit: Edwin, liebst du mich? Und dann weiß sie aber, er liebt eine andere und sagt: Ja, du denkst die ganze Zeit an die andere, ist sie schöner als ich? Und dann sagt jemand aus dem Publikum, spricht dann aktiv die ganze Zeit mit und sagt: Na ja. Und ich musste schon so lachen, weil der
Ehrlich?
mitagiert hat. Und dann war ich ein bisschen raus aus der Rolle, weil ich so lachen musste. Er musste selber lachen, der Edwin musste auch lachen,
Ja, das ist aber
der
nett.
Bühnenpartner. Ja.
Aber das ist gar nicht oft, dass sowas passiert, dass sich das Publikum so einmischt, oder?
Eigentlich nicht, deswegen, es war ein
Es ist mehr
besonderer Fall.
Löwinger Bühne oder so, also
Ja,
irgendwie
eher so,
so
aber
Kammerspiele.
genau.
Aber dass das in der Volksoper
Naja,
ist,
es geht.
war aber ehrlich
Ja,
gemeint,
war
ja.
ehrlich.
Du hast sehr viele interessante Projekte gemacht, was ich da so im
Ja.
Internet recherchiert habe. Das ist sehr unterschiedlich. Wir zwei haben uns kennengelernt für Medell. Da war am 3.3., leicht zu merken, der Tag des Hörens, war eine große Veranstaltung Da wurde die Rückkehr des restaurierten Gemäldes Das Gehör von Hans Mackert der Serie Fünf Sinne gefeiert. Von da an kennen wir uns, da bist du aufgetreten. Da hast du ganz was Interessantes gesehen, La Vie en Rose. Und mit einem Geiger, mit dem Juri Rebic gemeinsam. Ihr habt es nicht geübt, das hat mich fasziniert an dem Abend. Und es hat trotzdem gut geklungen. Nein, es war wirklich, ich bewundere sowas, wenn man das gar nicht übt, dass das auch wirklich zusammenpasst.
Das geht aber nur, wenn jemand ein toller Künstler ist, der dann auch ad hoc improvisieren kann. Und das konnte der Juri.
Ihr kennt euch vom Konservatorium,
muss man dazu sagen. Wir haben noch nie gearbeitet zusammen, das war das erste Mal in Belvedere. Aber da war auch so ein Grundvertrauen da irgendwie, obwohl wir noch nie miteinander gearbeitet haben. Wir waren beide so, ach, das klappt.
Das rockt schon, irgendwie schaffen wir das schon. Das wird. Du hast an dem Abend auch erzählt, dass du eine Vorliebe für Karaoke hast, habe ich mir gemerkt, und dass du das gerne machst.
Ja.
Warum eigentlich? Du singst doch eh so oft vor Publikum.
Weil ich das super lustig finde.
Weil? Mit einer Gruppe?
Ja, mit einer Gruppe. Ich finde das wahnsinnig lustig. Und wenn man dann auch Leuten zuhört, die da total aufgehen in dem und wo man sich niemals denken würde, dass die so die Sau rauslassen, das finde ich super lustig. Ich war nämlich, wie ich in Japan war, es ist ja eine Kultur dort, Karaoke. Es war wahnsinnig spannend, dort auch mal Karaoke zu singen. Und ich habe in der Volksoper letztens einen Karaoke-Abend gemacht, wo das Publikum Karaoke singen durfte.
Oh, wow.
Aber das war super. Das war wirklich, wirklich wahnsinnig spannend. Und die sind da so aufgegangen und abgegangen. Das war cool.
Aber gerade wenn du dann deine Stimme erhebst, ja, dann will sich der Nächste gar nicht melden, weil du ja Vollprofi bist. Und wenn du da, ich weiß nicht, was deine Stärken sind bei den Karaoke-Songs. Was singst du da in welche Richtung?
Komplett unterschiedlich. Von ABBA bis Nena, alles.
Alles?
Alles durch die Bank, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist, glaube ich, das Lustige an Karaoke, dass man eben nicht sagt, oh, das Lied kann ich jetzt urgut, das singe ich jetzt, sondern, ach, irgendwie witzig, ich möchte mal dieses Lied singen. Das würde ich sowieso sonst nicht singen. Das sind ja nicht Lieder, die man auf der Bühne singt.
Na ja, klar.
Das sind eher so Lieder, die man aus dem Radio kennt oder
die man unter der Dusche singt oder im Auto beim Autofahren.
Genau.
Also die, wo vielleicht der Text nicht hundertprozentig sitzt.
Richtig, und es ist wurscht.
Wurscht, man liest es ja dann eh. Ne? Eigentlich deppensicher, aber es sollte ja auch ganz gut klingen.
Ja.
Ne? Hast du eigentlich jemals Musiktherapie gemacht? Gibt's das? Ist das für Künstler was?
Gibt's, ja.
Mhm. Hast du das schon ausprobiert?
Nicht aktiv, aber was ich gemacht habe oft ist, wenn es mir nicht so gut ging oder ich mich traurig gefühlt habe, dann habe ich ein Lied angemacht, was mich hat besser fühlen lassen. Mhm. Und ich finde, das ist auch Musiktherapie, dass man etwas tut, was dich besser fühlen lässt.
Mhm.
Und das ist vielleicht für jeden ein anderes Lied und für jeden ein anderes Musikgenre.
Was ist es bei dir?
Kommt auf die Laune an.
Wenn du jetzt deprimiert bist, stimmungsaufhellend, was könnte das sein? Brauchst du dann Depressong irgendwas?
Nein.
Oder ist es eher
auf was Aufbauendes.
Ja. Was Lustiges?
Ja, eher so in die Richtung. Ich höre dann gern auflockernde Jazzmusik oder manchmal höre ich auch sogar Deutsch-Rap.
Okay.
Wirklich, das glaubt man gar
ganz
nicht,
anders,
gell? Ja. Aber komplett unterschiedlich. Also quer durch die Bank durch. Ich finde, Musik ist so vielfältig und ich höre jetzt gar nicht so Musical-Lieder zu Hause eigentlich. Das ist eher mehr in der Arbeit, dass ich das singe und praktiziere, dass ich das privat gar nicht so viel höre. Da geht es ja mehr in eine andere Richtung.
Das verstehe ich, der Kontrast irgendwie.
Genau, das brauche ich ein
bisschen.
Das
braucht man dann auch, ja. Hast du Musiktrainingsprogramme auch schon mal ausprobiert?
Jetzt selber, dass ich dann Stimmübungen oder wie mache? Das mache ich.
Die es auch online gibt.
Ach so. Nein, ich mache immer wieder Stimmübungen.
Mhm. Einfach für dich?
Für mich.
Zum Einsingen?
Genau. Oder wenn ich Leute unterrichte, merke, die haben ein bisschen Atemprobleme, dann machen wir eher Atemübungen.
Mhm, ja.
Und also das ist eher, was ich tue, aber so mit dem Internet, nein.
Da gibt es eigene Musiktrainingsprogramme, auch Medell bietet eins ein, das heißt Melodia,
ja.
Sehr schöner Name, merkt man sich auch leicht. das verspricht auch bei Hörbeeinträchtigten, die Liebe zur Musik zurückzugewinnen. Also wenn man ein Implantat gesetzt bekommt hat, auch das Sprachverstehen wird dann verbessert. Ganz, ganz wichtig. Diese zwei Komponenten, das belegen auch verschiedene klinische Studien den Erfolg. Und dieses Programm ist auch für Nicht-Cochlea-Implantat-Nutzer möglich.
Spannend.
Und da kann man sich registrieren, 12 Monate kostenfrei testen, auch eben für CI-Nutzer möglich. Also wir zwei könnten das auch nutzen und einfach schauen, wie wir uns da tun. Ist gar nicht so leicht angeblich. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Das ist
spannend. Sollte man mal machen.
Ja.
Also könnte man jetzt mal ausprobieren. Du bist verheiratet erst seit kurzem.
Ja.
Habe ich auf Instagram, ja. Man muss dich ja auf Instagram muss man folgen.
Ja.
Dein Mann ist auch in dem Business.
Ja, mein Mann ist auch in dem Business. Der ist Musical-Darsteller.
Auch Musical?
Ja, der hat zuerst Schauspiel studiert. Und dann hat er Musical studiert. Ganz, ganz talentierter Mann.
Habt ihr schon zusammengearbeitet auf der Bühne?
Ja, tatsächlich, ja. Erst letztens haben wir Anne Frank zusammengespielt, das Musical, ja. Der hat eben auch nicht zuerst mit Singen angefangen, sondern eben
andere
Schiene, eher die andere Schiene. Und
nicht übers Konservatorium?
Nein. Der hat in München studiert.
Genau. Also weil ich gesagt habe, vielseitig, du hast auch mit Seiler und Speer im Konzerthaus letztes Jahr gesungen mit Orchester unter der Leitung von Christian Kolonowitz. Sehr beeindruckend. Großartige Stimmung. Das Publikum ist voll mitgegangen.
Ja.
Seiler und Speer sowieso. Das Video gibt es auf YouTube, sollten Sie sich anschauen. Der Song Ruf Me Nicht An, kennt eigentlich jeder aus dem Radio. Dialekt.
Dialekt.
Leicht gefallen.
Total. Ich bin ja in Wien geboren und aufgewachsen, deswegen bin ich mit dem Dialekt irgendwie groß geworden.
Aber und singen ist schon noch wieder eine andere Geschichte, oder?
Schon, ja. Aber ich spiele ja auch ich habe die Eliza gespielt in My Fair Lady. Und das ist ja wirklich ein Hardcore-Dialekt. Da geht es ja eigentlich um die Sprachentwicklung in der Geschichte. Sie fängt mit dem ärgsten Dialekt an, den man sich vorstellen kann, und spricht dann am Ende ganz schönes, klares Deutsch und wird dann zur Lady.
Aber das war schon eine sehr interessante Geschichte auf der Bühne.
Seiler und Speer.
Wie du mit ihnen interagiert hast. Also das war interessant und ganz anders, wie man dich sonst kennt.
Ja, das war eine einmalige Erfahrung auch für mich. Das war was ganz Besonderes. Also die Stimmung war einmalig, das war unglaublich.
Das wie kam es eigentlich zu dieser Besetzung? Kolonowitz?
Ja, über den Christian. Der hat mich da angefragt und wollte, dass das eben klassisch und Austropop gemischt wird. Und das haben wir dann gemacht. Haben wir das Duett gesungen, Ruf mich nicht an, und dann O mio Babbino Caro. Also das war fett, wenn ich das so sagen
darf. Auch du im goldenen, engen Kleid, muss man dazu sagen, für alle, die das Video noch nicht gesehen haben. Es hat wirklich gerockt, muss man sagen. Ja? Und dann der Kontrast dazu, Peter Alexander Abend.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Wie kam es dazu?
Das ist entstanden während Corona. Und ich wollte immer schon mal einen Peter Alexander Abend machen, weil ich den so toll finde. Das ist auch so ein Allrounder gewesen, der einfach alles gekonnt hat, so am Boden geblieben ist und immer authentisch war. Und jeder kennt seine Lieder, jeder liebt seine Filme. Und ich wollte das machen. Ich selbst liebe die Filme und seine Lieder und alles, was er gemacht hat. Und deswegen habe ich das dann mit dem Simon Stockinger zusammen, einen Peter-Alexander-Abend, entwickelt. Und, ja.
War das eine einmalige Gelegenheit?
Es wird wieder kommen. Wir wollen das auf jeden Fall wieder aufnehmen.
Location war wo?
In der Volksoper.
Ah, in der Volksoper.
Ja.
Okay.
Das war schön. Das war wirklich schön. Es ist super gut angekommen. Und die Leute haben, so wie ich es gedacht habe, haben sie dann auch mitgesungen.
Wirklich?
Ja, weil sie die alle gekannt haben. Also ich hätte da keinen Souffleur gebraucht. Das Publikum hat alles gekannt.
Hattest du Souffleur?
Ja, wir haben fast immer einen Souffleur.
Spricht er sehr laut, sehr leise?
Wenn man vergisst schon.
Ja, also er steigert dann, okay, es wird dann immer lauter.
Ja, also wenn man hinten steht und man hat einen Texthänger, dann kann der schon ordentlich.
Und bei der Peter-Alexander-Show war das auch?
Nein, da hatten wir keinen Souffleur.
Nein, da war keiner, ja. Du hast auch einen eigenen Popsong.
Ja.
Ich habe einen jetzt gefunden, Love is the Answer.
Ja. Das ist auch während Corona entstanden.
Aha.
da hatte man einfach nicht die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen viel und seinen Job so auszuleben, wie man es gewöhnt ist. Und da musste man andere Wege finden, sich künstlerisch auszudrücken. Mhm. Und ist der Popsong entstanden. Richtig.
Cool. Sehr, sehr cool. Was ist das Nächste? Was erwartet uns? Oder Jürgensabend? Was ist das Nächste? Ich weiß nicht.
Ein paar Sachen. Also es wird dann ein paar Sound of Music Vorstellungen gibt es jetzt im April. Dann kommt im Mai das Dschungelbuch wieder, eine Vorstellung. Dann kommt die Wiederaufnahme Zauberer von Oz, wo ich die Dorothy spiele. Im Juni sind dann Proben für den Sommer. Da spiele ich Land des Lächelns in Langenlois. Da spiele ich die Mi. Und dann gibt es eine ganz große Veranstaltung im Juli. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, deswegen sage ich es lieber noch nicht. Und ein Konzert in St. Pölten, ein Musical meets Classic Konzert, das ist auch im Mai. Auch am 7. Mai, wo Dschungelbuch ist. Das eine ist in der Früh, das andere ist am Abend.
Oh, das geht sich gut aus.
Das geht sich
aber
aus.
Das zeigt eben auch, dass du sehr viel machst momentan.
Ja.
Hast du genug Zeit zum Entspannen und Ruhe geben?
Ja, ab und zu schon, ja. Ich versuche mir ab und zu die Zeit zu nehmen. Es gibt dann eher mehr Tage, wo man viel zu tun hat. Dann gibt es auch immer wieder Tage, wo man ein bisschen frei hat. Das ist wichtig, finde ich. Aber mir wäre langweilig, wenn zu viel frei wäre.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich glaube noch
welche
immer.
Welche Rollen möchtest du machen noch?
Schwierig. Es gibt Rollen, die werden wahrscheinlich erst geschrieben, so ganz neue Stücke wie Anne Frank. Mhm. Das wurde neu geschrieben und da hätte ich nie damit gerechnet, dass ich das spielen kann und spielen darf.
Aber von den Klassikern?
Von den Klassikern. Ich habe das Glück, dass ich ganz viele Traumrollen schon spielen durfte. Jetzt zum Beispiel auch Sound of Music. Yeah. Ich durfte die Eliza spielen, das war eine Traumrolle für mich. Ich würde gerne irgendwann einmal die Sally Bowles spielen. Das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Rolle. Ich glaube ja daran, dass alles kommt, was kommen soll. Ich glaube, man muss immer offen sein und hoffen, dass alles, was kommen sollte, das soll auch kommen. Passieren. Mhm. Ein bisschen an Schicksal, glaube ich.
Was ist dein Lebensmotto? Hast du eines?
Versuche immer, das Positive zu sehen. Nimm nie etwas als selbstverständlich. Vieles ist nicht selbstverständlich, was wir haben. Und wir können uns in vielen Dingen glücklich schätzen. Und ich glaube, wenn man daran immer denkt und das wirklich auch immer im Herzen trägt, dann sieht man nicht alles so dunkel und so finster.
Die Ehrlichkeit auch, die du ausstrahlst, sehr, sehr schön. Alles, alles Gute.
Danke.
Toi, toi, toi. Danke vielmals, Juliette Khalil. Bedanke mich für Ihr Interesse bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Ich hoffe, Sie klicken wieder mal rein. Wie gesagt, alle Podcasts abrufbar, jederzeit, überall, wo Podcasts gibt. Danke vielmals und bis bald. Tschüss.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Das erste Mal, als ich auf der Bühne gestanden bin und das Orchester live gehört habe.
Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Wenn ich abends auf dem Strand gehe, am Meer, keine Menschenseele ist da und ich höre das Meer rauschen.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Dass man Hören nicht als selbstverständlich nehmen sollte, dass das ein Geschenk ist und lebensessentiell ist und man sehr dankbar sein kann und froh sein kann, dass wir so weit mit der Technik sind und Menschen das Hören ermöglichen können, die das nicht haben.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ich könnte mir mein Leben ohne Hören nicht vorstellen. Ich könnte den Beruf nicht ausüben und ja, es wäre halb so schön.